Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, aber zugleich auch eine der hochproblematischen. Bekannt als der Sündenfall oder die Vertreibung aus dem Paradies. Zahlreiche Künstler haben dieses Thema im Bild festgehalten. Viele von uns haben die Geschichte schon in der Kindheit gehört. So kenne ich sie aus dem Religionsunterricht in der Grundschule und aus dem Kindergottesdienst. Sie wurde aber stets mit erhobenem Zeigefinger erzählt, sodass ich sie bald leid war. Aber seien Sie versichert, ich werde den moralischen Zeigefinger nicht erheben. Hören wir zunächst auf den Text. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Die Schlange war listiger als die Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und eine Lust für die Augen wäre. Und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er ertragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staube kehrst du zurück. Liebe Gemeinde, was wurde in diesen Text nicht alles hineininterpretiert? Was ist es aber auch für eine Geschichte? Da lebte das erste Menschenpaar in sprichwörtlicher paradiesischer Unschuld. Sie haben alles, was man zum Leben braucht, inklusive der ständigen Anwesenheit Gottes. Und trotzdem trügt die Idylle. Wir wissen, wenn man will, dass Kinder etwas ausprobieren sollen, muss man es geheimnisvoll verpacken oder gar verbieten. Und so geschieht es. Eva und Adam können nicht widerstehen und essen eine Frucht von dem verbundenen Baum inmitten des Paradieses. Und wie man es nicht nur bei Kindern kennt, die Schuld wird bei den anderen gesucht. Adam zeigt auf Eva, sie habe ihn verführt. Eva verweist auf die Schlange, diese habe sie betrogen. Aber es nützt nichts. Alle Beteiligten führen ab jetzt ein neues Leben mit Mühsal und Beschwer außerhalb des Paradiesgartens. Und auf diese Geschichte vom Sündenfall hat man ganze Lehrgebäude errichtet. Die seit der Antike bis in unsere heutige Zeit wirkende Geschlechterordnung führte man hierauf zurück. Der Mann muss bei der Arbeit schuften, vergleiche Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und die Frau sei ihm untertan, vergleiche Vers 16, und er soll dein Herr sein. Dies ist eine Sichtweise, die in der heutigen Zeit, von Randgruppen abgesehen, in der Kirche nicht mehr geteilt wird und in unserer heutigen Gesellschaft auch keinen Platz mehr haben sollte. Schwerer wiegt, was aus dem Begriff vom Sündenfall konstruiert wurde. Wie Sie wissen, bin ich kein studierter Theologe und ich möchte mich auch gar nicht auf dieses vermiete Gelände begeben. Dazu fehlt mir die Kompetenz und der Wille. Ich möchte auch nicht auf die großartige theologische Konstruktion des Apostel Paulus näher eingehen. Er stellt Adam Jesus gegenüber. Im Römerbrief Kapitel 5 schreibt er, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten. Aber die durch ihn beschriebene neue Zeit führt zu einem, ich zitiere, Leben durch den einen, Jesus Christus. Dies zu glauben ist das, was wir vor kurzem aus dem Apostolikum bekannt haben und was die Grundlage des Christentums darstellt. Aber was wurde oft daraus gemacht? Das Christentum wurde keine Frohbotschaft, sondern eine Drohbotschaft. Der sogenannte Sündenfall mutierte zum Knüppel in der Hand der Mächtigen. Ich erinnere mich noch gut an die Religionsstunden und Gottesdienste meiner Kindheit und Jugend, wo uns unsere Verworfenheit und Niedertracht eingebläut wurde. Was, wie Sie merken, nicht so recht geklappt hat. Daher möchte ich Ihnen Ihren Blick auf eine ganz andere Seite der Geschichte richten. Schauen wir also auf den Zusammenhang in der Bibel. So beginnt im ersten Buch Mose mit den beiden Schöpfungsgeschichten. Im dritten Kapitel folgt unser Text. Es beginnt damit das Leben auf der Erde und führt zum Brudermord von Kain und Abel. Dann lesen wir von Noah und der Sintflut und schließlich vom Turmbau zu Babel. Erst dann treten wir mit der Erzählung von Abraham und den Erzvätern in einen geschichtlichen Rahmen ein. Vorher bewegten wir uns im Land der Mythen und Legenden. Und das ist entscheidend. Ab Abraham entsprechen die Erzählungen unserer eigenen Erfahrungen. Wir sind zumindest so gestaltet, dass wir sie miterlebt haben könnten. Wir hätten uns als Handelnde oder Leidende in diesem Text wiederfinden können. Anders bei den Kapiteln vorher. Sie sind zu fantastisch, als dass sie dem täglichen Leben und Erleben des Menschen entspringen können. Aber sie sind auf andere Art und Weise wahr. Wir sind es in der heutigen Zeit gewohnt, kausal zu denken, also von einer Ursache auf die Wirkung zu schließen. Dieses naturwissenschaftliche Denken ist den Autoren der frühen Schriften fremd. Sie dachten anders. Es wurden Geschichten erzählt, wie alles gekommen ist. Diese werden in Bildern ausgemalt. Es wird ein Bild nach dem anderen entworfen. Die Abfolge von Bildern ergibt einen Film, der uns den Weg der Historie aufzeigt. Und dies ist auch der Kenntnisweg unseres Gehirns. Wir denken nicht kausal, dies ist immer eine nachträgliche Erklärung. Wir denken in Bildern. Wir wissen nicht erst seit jetzt, das habe ich schon in meinem Studium der Medizin und in meiner Facharztweiterbildung Neurologie und Psychiatrie gelernt. Und so lesen wir in den ersten Kapiteln der Genesis eine Abfolge von Schilderungen, die bildreich erzählen, wie aus dem paradiesischen Urzustand die Erde wurde, die wir kennen, auf der wir wohnen, arbeiten und leiden. Sie sind eine großartige Schilderung, in der sich Nachgeborene erklären, wie es zu dieser Welt kommen konnte. Also, um es noch einmal zu sagen, es handelt sich nicht um eine Kausalkette, sondern um eine finale Betrachtungsweise, also das Denken vom Schluss her. Ein Versuch, unser mühsames Dasein in dieser Welt in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen. Die Geschichten sollen uns befähigen, uns in dieser Welt zurechtzufinden und uns einzurichten. Ein Anspruch auf naturwissenschaftliche Erklärung erheben sie nicht. Schließlich glaubt, bis auf ein paar verbohrte Fundamentalisten, niemand mehr, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde und Gott am 7. Tag ruhte. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Im Vers 9 ruft Gott Adam zu mit der Frage, wo bist du? Dies ist nicht der Ruf eines Vaters, der im Garten nach seinem versteckten Kind sucht. Diese Situation kennen wir aus dem Alltag. Der allmächtige Gott wusste längst, wo Adam war. Es ist vielmehr der Anruf Gottes an den Menschen, seine Position, seinen Standpunkt zu überdenken und zu bestimmen. Es ist der Anruf Gottes an Adam, sich darüber klar zu werden, wo nun sein Platz ist. Wir wissen, wie es weiterging. Adam und Eva hatten einen neuen Platz, außerhalb des Gartens, mit allen Folgen und Konsequenzen. Es gibt im Alten Testament 3 bemerkenswerte Parallelen. Hier wird die Frage nicht überliefert, aber die Antwort. Hier bin ich. In allen 3 Stellen geht es darum, dass sich der Angesprochene in den Dienst Gottes stellt. Diese 3 Stellen sind die Geschichte von der Opferung Isaaks, Mose am brennenden Dornbusch und die Berufung des Propheten Jesaja. Es geht, wie auch bei Adam, um die Neudefinition des eigenen Standortes. In wenigen Minuten feiern wir das Abendmahl, eines unserer beiden Sakramente. Hier haben wir Gelegenheit, hier bin ich zu sagen und uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu stellen. Wir können uns durch das Abendmahl für unseren Dienst an Gott und den Nächsten stärken. Es setzt aber voraus, dass wir uns bewusst entscheiden. Und noch ein Aspekt. Manchen von uns ist der Schwanengesang von Leonard Cohen im Ohr. Schwer krank und vom Tode gezeichnet, sang er »You Want It Darker«. Ihn unterstützte dabei der Chor der Synagoge seiner Heimatstadt Montreal. Der Chor griff Cohen mit dem Satz »Hineni« auf, das ist hebräisch und heißt »Hier bin ich«. Und unser Organist Konstantin Lohnes wird dies in der Musik zur Begleitung des Abendmahls einarbeiten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, erhalte unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen.